Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer 7. Podcast-Folge Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Geplant war, unser letztes Gespräch einige Tage vor der Wahl im Wahlkampfbus aufzunehmen, als bedeutsamer Ort, der nun wirklich ist in den vielen Jahren. Nun wurde es ein touristischer Ausflug und gleichzeitig ein Heimatausflug für Winfried Kretschmann. Wir sind im Bauernmuseum und waren gerade im Fürstlichen Park Inzighofen, das ist der Nachbarort vom Wohnort Winfried Kretschmann, nämlich Leitz. Schiller hat mal gesagt, es ist mit Geist beseelte und durch Kunst exilierte Natur, durch die wir da geschritten sind. Guten Morgen, Herr Kretschmann. Wie gut tat es und wie oft haben Sie es schon gemacht?
Sehr oft, weil das ist ja in der Nähe meines Wohnhauses und das ist ein beliebter Sonntagsspaziergang jetzt nicht, aber ein längerer Spaziergang, wenn man die ganze Runde macht, 4 Kilometer. Und das machen wir dann oft, wenn wir jetzt nicht wegfahren, ein Stück, um wo zu wandern, ist es ein ganz beliebter Sonntagsspaziergang.
Ist ja auch ein bisschen Wandeln über demokratisierter Boden. Es sind ja eigentlich fürstliche Anlagen gewesen und nach der 1848er Revolution wurde das dann freigegeben fürs Volk.
Ja, dazu muss man wissen, dass die Hohenzollern in der 1848er Revolution die Preußen zu Hilfe geholt haben. Es hat dazu geführt, dass Hohenzollern preußisch wurde ein preußischer Regierungsbezirk und nannte sich Hohenzollern preußische Lande, also eine ganz skurrile Geschichte. Und ein Pfarrer hat gesagt, das ist jetzt die Buße für eure Sünden bei einer Predigt, nachdem das preußisch wurde. Und daraus hat sich entwickelt der Hohenzollerische Landeskommunalverband. Es war so eine Mischung aus Regierungspräsidium und Großem Kreistag. Die hatten ein eigenes Parlament im Landeshaus in Sigmaringen und hatten einen schönen Wahlspruch aus Wilhelm Tell von Schiller, der hieß, daheim regierten sie sich fröhlich selbst nach altem Brauch und eigenem Gesetz. Ja, und der ist erst 1956 dann aufgelöst worden, damit den ganzen Gemeindereform heute natürlich normale 2 Landkreise, Sigmaringen und Hechingen. Also das, der war sehr beliebt. Es gibt sogar ein Hohenzollernlied, das natürlich nicht mehr viele kennen. Das ist ganz interessant. Das Hohenzollernlied definiert sich mit seiner Umgebung. Nicht weit von Württemberg und Baden, von Bayern und der schönen Schweiz. Ja, so fängt es an. Das ist also interessant. Ein kleines Land definiert sich sozusagen durch seine Nachbarn.
Ich nehme an, dann Fasnacht singen Sie das?
Ja, und in der Fasnacht hat es ein eigenes Brauchtum entwickelt, diese Region Hohenzollern, nämlich das Bräuteln. Da werden ehemals die Junggesellen auf einer Stange um den Brunnen getragen und schmeißen dann da Würste und Wecken raus. Traditionell ist das sogenannte Bräuteln sehr lebendig in diesem ganzen Gäu. Daran merkt man noch die alte Hohenzollern-Landschaft. Und da wird man gebräutelt. Ich bin auch natürlich auch gebräutelt worden als Neubürger. Und dann natürlich Ministerpräsident und so weiter. Also es hat schon eine Eigenheit gehabt, dieses Hohenzollern. Und die Fürstin Amalie Zeferine hat uns einfach diesen schönen Park hinterlassen mit einem Denkmal ihres guillotinierten Bruders, der in der Französischen Revolution den Kopf verloren hat. Ja, und wie gesagt, nochmal ein Beispiel, wie die Angst der Fürsten vor der Revolution. Aber es hat nichts geholfen, heute sind wir eine lebendige Demokratie auch in Hohenzollern.
Dieses Verzücken in dem Gesicht, Sie müssten sehen, das sind die langen Fäden. Und ich wollte auch Ihre Verortung hier, Ihre Verwurzelung, das spürt man natürlich. Sie haben unglaubliches Wissen. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen Wahlkampf-Vorphase und Sie haben Pandemiebewältigung hinter sich und so weiter. Ich möchte mal von Ihnen wissen, dieses Zusammengehen, Daniel Dettling, der Zukunftsforscher, hat gesagt, lokal leben, so wie Sie verwurzelt, global Handel, also global ist das neue Stichwort. Ist das so der neue Weg, die Zukunft, die Sie sehen fürs Land?
Ja, mache ich eigentlich seit Beginn meiner Amtszeit bei dem wichtigen Thema Klimaschutz. Heißt einfach meine Philosophie, wir müssen als Hochtechnologieland, als eine entwickelte Demokratie mit einer grün denkenden Bevölkerung, einer ökologisch denkenden Bevölkerung, einer ausgewiesen exzellenten Hochschullandschaft, wir müssen zeigen, dass wir diesen Kampf gegen den Klimawandel, das geht ja nur, indem wir die ganzen Lebensverhältnisse neu gestalten. Industrie, Wohnen, Verkehr als drei wichtige Bereiche müssen ja alle emissionsfrei gestaltet werden. Und nur wenn wir zeigen, dass man das kann ohne große Wohlstandsverlust und soziale Verwerfung, nur dann werden es andere Regionen, die sehr viel bedeutender sind in Emissionen. Wir, Baden-Württemberg emittiert weit unter 1%. Ein wichtiger Ökonom hat mal gesagt, aus Baden-Württemberg, unser Modell muss kopierfähig sein, nicht? Und das, glaube ich, ist unsere eigentliche Verantwortung für die Welt, mit diesem globalen Blick zu handeln. Nicht einfach zu denken, wir machen jetzt den radikalsten Klimaschutz aller Zeiten, das bringt global nicht viel. Sondern zu zeigen, ist es möglich. Man braucht da für vor nichts sozial oder wirtschaftlich erschrecken. Deswegen mache ich Klimaschutz wirtschaftsfreundlich und sozialverträglich, damit das ein attraktives Modell wird und wir uns klar machen, wir haben dabei etwas zu gewinnen und nicht etwas zu verlieren. Nur dann werden wir große Mehrheiten dahinter bekommen. Große Mehrheiten brauchen wir, weil wir dem Tempo zulegen müssen. Das ist das, was wir noch nicht richtig hinbekommen.
Ist das im Prinzip das Hinzufügen einer dritten Dimension, denn Baden-Württemberg war ja schon immer stark in dem Lokalen und in der Welt.
Ja, absolut. Eine sehr bodenständige Bevölkerung und gerade hier auf der Schwäbischen Alb, dann noch der Heuberg, ja, ist es, ja, das war das Armenhaus Württembergs, nicht? Das sind massenhaft Leute ausgewandert, nicht? Und zwar unter dem Spruch, erst die Not, dann der Tod, dann das Brot. Das heißt, die hatten Bewusstsein, dass das viele gar nicht schaffen werden. Es war also ein hohes Risiko, diese Auswanderung. Trotzdem haben sie das gemacht. Und dann ist auch aus dieser Armut in der zweiten Welle, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ich habe das als Kind selber noch miterlebt, wie dann die Leute in ihrer Garage eine kleine Schraubenfabrik gemacht haben. Und daraus ist dieser Mittelstand entstanden nochmal nach dem Krieg, nochmal in einer neuen Welle. Und das ist eigentlich der Charme dieses Landes. Ja, es hat selber keine Rohstoffe und ist darauf angewiesen, dass es einfach mit diesem Tüftlertum was Neues denkt und erfindet. Und dann ist das ganz Erstaunliche, wie da wirklich selbst kleine Mittelständler ihre Dependancen überall in der Welt haben. Einmal war ich ganz baff, da war ich auf einem Betrieb im Kreis Calw und es war ersichtlich ein pietistisch geprägter Unternehmer. Das merkt man immer, die verabschieden einen mit wirklich Segenssprüchen, sagen, wünschen einem Gottes Segen. Aber der hat Uhren gebaut für Saudi-Arabien, eine große Uhr in Mekka. Damit die konnte man 8 Kilometer weit sehen, wie die Uhr sieht. Das ist ja bei den rituellen Handlungen in Mekka wichtig, das alles zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Wird übers Internet kontrolliert. Also daran sieht man auch ein pietistisch geprägter Unternehmer, der macht auch Geschäfte in der muslimischen Hochburg. Nicht? Und dieses Rausgehen mit seinen Produkten in alle Welt, das haben die alle gemacht. Und das ist Grundlage unserer Prosperität. Wir sind eine der exportstärksten Regionen Europas.
Genau, damit so bleibt. Haben Sie denn Erkenntnisse gewonnen in der Pandemiezeit? Aspekte, die Sie vielleicht bei der Betrachtung von Wirtschaftsagieren dazugewonnen haben? Ja? Resilienzaspekte oder sowas?
Ja. Man merkt einfach, wir sind nicht gegen solche Krisen nicht wirklich resilient. hat es auch bei anderen globalen Krisen wie der Finanzmarktkrise gemerkt. Man muss darauf reagieren. Wir haben das jetzt auch gemerkt, nicht? Der Mangel an Masken am Anfang, nicht? Das ist ja nun ein triviales Ding, so eine Maske, ja? Aber wenn du von jemand abhängig bist und sie brauchst und nicht hast, merkst du, geht so nicht, nicht? Also die Empfindlichkeit von Lieferketten. Ja, wenn man nur von einem abhängig ist und es unterbrochen wird, nicht? Also daran sieht man schon, die Globalisierung hat erstmal auch Nachteile, nicht? Solche Viren verbreiten sich ganz anders mit einer hohen Geschwindigkeit. Aber es zeigt auch die Schwächen der Globalisierung, nicht? Und das müssen wir etwas neu denken, nicht? Ob es wirklich sinnvoll ist, überhaupt keine Lagerhaltung mehr zu machen. Viele andere Fragen mehr. Jedenfalls im medizinischen Sektor muss man auch ein Stück Diversifizierung haben, europaweit, und sich selber auf die Beine stellen. Also das, was wir vorher eigentlich auch schon wissen, Europa muss sich zwischen den großen Blöcken, nicht USA und China, auch neu bewähren. Das merkt man natürlich in solch einer Pandemie nochmal sehr, sehr heftig. Und insofern
hat man sich dann vielleicht zu weit in die Welt gewagt und jetzt wird wieder was zurechtgerüttelt, dass man wieder mehr an die Scholle geht, Regionalität wieder mehr betont.
Ja, man darf einfach nicht mit so einem einheitlichen Schema da drüber gehen. Nicht? Ich denke, zum Beispiel beim ganzen Ernährungssektor, da geht's ja eher um Regionalität. Und eben nicht um Globalität, nicht irgendwie zu jeder Zeit irgendwie Tomaten auf dem Tisch haben, nicht mit allem, was das bedeutet. Nicht, das sind Dinge, wo man spürt, so kann man nicht weitermachen, nicht? Und jetzt hier nur irgendwie Massentierhaltung, nicht? Und von den Tieren essen wir nur wenige Dinge noch, ja? Was weiß ich, wie das Filet. Der Rest geht dann in die dritte Welt. Ruiniert dort die Landwirtschaft, nicht? Weil das alles runtersubventioniert ist, nicht? Das führt alles auch zu globalen Verwerfungen. Und darum sieht man, dass dieses Lokale, das Globale, das Regionale, das muss man immer ins richtige Verhältnis setzen. Und darüber müssen wir immer wieder hirnen. Und jetzt haben wir einfach auch mal gesehen, dass die Globalisierung eben auch Schattenseiten hat. Wir sehen es aber bei Klimawandel ja ohnehin. Also das immer neu denken, das ist eine große Aufgabe. Seit Kants großer Schrift zum ewigen Frieden, wo zum ersten Mal die Idee sozusagen einer Weltgesellschaft und auch Weltregierung vorgedacht wurde, da hinzukommen, nicht? Das ist wichtig, nicht? Mit den Verwerfungen, die wir jetzt gespürt haben, nicht? Brexit nochmal eine Regression zurück in den alten Nationalstaat, ohne zu merken, dass es nicht mehr funktionieren wird. Vielleicht temporär schon. Das haben sie jetzt mit den Impfen gezeigt, dass sie das mal besser hinbekommen haben wie die EU. Wenn auch mit hohem Risiko sie das gemacht haben, weil das in der Regel wird es nicht mehr funktionieren. Also wie wachsen wir zusammen? Wo aber bleiben wir bei uns? Nicht das, was man Heimat nennt. Wie schichten wir das ab? Wo wird was entschieden? Was soll eine Entscheidung in einem Dorf bleiben? Und wozu braucht man zum Schluss die WTO, also die Welthandelsorganisation mit Regeln, an die wir uns bitte alle halten, mit Multilateralismus, diesen ganzen großen Begriffen, die wir brauchen, also die Welt als Dorf, nicht? Und das abzuschichten, ist eine ganz große strategische Aufgabe.
Nämlich der Politik.
Ja, genau, der wir uns stellen müssen.
Ja, genau, und das wollte ich Sie fragen. Was hat sich denn an der Auffassung verändert, wie Politik funktioniert, respektive wie sie agieren? Ja, top-down jedenfalls nicht. Es gibt ja zum Beispiel den Vorwurf, sie würden nur philosophieren, würden aber nicht handeln und nicht zur Tat schreiten. Können Sie darauf was sagen? Wie verorten Sie Ihr Handeln als Politiker in diesem neuen Aufstellung, neu gedachten Aufstellung?
Ja, das fand ich jetzt, das macht es ja öfters, meine Mitbewerberin pflichtet es ja immer ein, dass hier auf hohem Niveau philosophiert wird, immerhin, das ist ja auch schon mal ein Lob, dass nicht auf niedrigem, sondern auf hohem Niveau philosophiert ist, was ja so gar nicht stimmt. Das Niveau ist ja bescheiden, nicht viel mit der Philosophie in der Politik, ist ja kein philosophisches Seminar. Das ist ein interessanter Vorwurf, nicht? Demgegenüber wird der Machertum gestellt, nicht? Zu lang, packen, schneller sein und so weiter. Dazu gibt's eine berühmte Rede, nämlich die des Perikles im Peloponnesischen Krieg, überliefert von Thukydides. Der Perikles muss jetzt den Angehörigen in der Gefallenrede sagen, eure Söhne sind nicht umsonst gestorben, nicht gefallen. Das macht er. Und wie macht er das? Er bringt einen Preis auf die Stadt Athen, ihre Lebensweise, ihre Politik und ihre Verfassung aus. Und da gibt es jetzt eine interessante Passage. Ich kann sie nur sinngemäß sagen, die heißt, wir aber beraten uns in den Staatsgeschäften, bevor wir handeln. Und das Durchdenken macht uns aber nicht zögerlich, sondern wir handeln dann richtig. Also der bringt es sozusagen in den richtigen Zusammenhang gegenüber den Spartanern, die immer mit ihrem Drill nur draufhauen. Und er macht deutlich, das macht einfach die Größe unserer Stadt auf, dass wir uns vorher beraten, bevor wir zur Tat schreiten. Ja, so heißt es da nicht. Und insofern ist es einfach meine Linie, ja, sich zu beraten. Heute heißt es Bürgergesellschaft, heißt es Politik des Gehörtwerdens, aber es heißt natürlich auch philosophieren. Jetzt nehmen wir mal nochmal unseren lieben Kant, unser aller Übervater. Der hat mal gesagt, es gibt drei Maximen des gemeinen Menschenverstandes. Selber denken, den anderen denken, mit sich in Übereinstimmung denken. Und die Hannah Arendt sagt mal, dieses sich in den anderen hineinzuversetzen, ist die eigentliche Aufgabe der Politik in der Demokratie, denn die muss ja ein plurales Gemeinwesen zusammenhalten, nicht? Insofern ist der Vorwurf, dass ich zu viel philosophiere, der trifft mich natürlich überhaupt nicht. Und das, was wir heute immer sagen, wertegebunden, ist ein Begriff, den ich nicht so mag, der meint das. Man muss auch Prinzipien haben, man muss eine Perspektive haben. Man muss wissen, wohin will ich? Und da muss man das durchdenken, wie komme ich dahin? Oder solche Sprüche, wie nehmen wir die Leute draus mit, nicht? Merkwürdige Formulierungen wie die da draußen, ja, als seien wir drinnen und die draußen, nicht? Das zeigt alles, das macht nicht. Und man sieht an so jemand wie Kant, einem wirklich großen, sehr epochalen Philosophen, der hat uns politisch was zu sagen, nicht? Und er hat als erster die Welt, das Weltbürgertum und die Welt, sozusagen auch eine Weltregierung vorgedacht. Die großen Staatstheoretiker Montesquieu und Locke und wie sie alle heißen, was wären wir dann ohne die? Ja, also insofern ist es wichtig, nicht kein Überpragmatismus, sondern auch zu wissen, wofür handeln wir pragmatisch. Pragmatismus ist entscheidend wichtig in der Politik, ja. Da habe ich sicher keinen Unterschied zu meiner Mitbewerberin. Es ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Aber nicht ohne, dass ich weiß, wohin ich will, nicht? Und ich würde mir bei ihr wünschen, dass sie auch manchmal stärker ihr Handeln im Kultusministerium sozusagen sagt, was bedeutet es pädagogisch? Nicht, wenn wir jetzt die Digitalisierung nehmen. Nur zu sagen, wir haben jetzt 150 Millionen reingegeben, jetzt kriegen alle ein Tablet, auch die, die sich schwer leisten können. Das ist nur die halbe Miete. Ich muss ja auch fragen, wozu das Tablet? Was mache ich mit dem? Wie wird mit einem Tablet unterrichtet und gelernt? Nämlich ein bisschen anders wie vorher. Und das sozusagen pädagogisch einzubetten, das heißt, ich habe ein Ziel und das Tablet ist ein Instrument. Ein anderes wie eine Kreide, aber es ist nur ein Instrument. Und das heißt, sich an Zielen zu orientieren, Prinzipien zu haben, eine geistige Grundlage oder das, was man heute Werte nennt, eine wertegebundene Politik, ist doch ganz elementar.
Ja, aber das eine wird wahrscheinlich definiert als Handeln und als Tatkraft. und das andere als zu lang dauernd. Aber die Prozesse sind ja auch andere. Also das Handeln des Politikers besteht ja darin, genau dieses auszutarieren, diese vielen verschiedenen Aspekte, die Schlussfolgerungen, ja, was kommt hinten raus? Ihr Vorgänger hat ja immer Respice finem gesagt. Also das ist eigentlich eine moderne Form des Aushandelns, die heute ein Politiker bieten muss.
Ja, ich denke, man kann dem Trump ja alles Mögliche vorwerfen, aber sicher nicht, dass er kein Macher war. Aber wollen wir so einen Macher, der überhaupt keine Werte mehr hat und die verachtet, die wir schätzen? Und dieses respice fine, also quidvit agis prudenta agas et respice fine, was du auch tust, tu es klug und bedenke das Ende, ist Max Weber. Vom Ende her zu denken, zu sagen, wohin führt das, was ich tue? Führt es zum Erfolg? Was hat es für Nebenwirkungen, für Kollateralschäden? Das ist ganz entscheidend wichtig, nicht? Und deswegen hat ja Max Weber von Verantwortungsethik gesprochen. Heute nennen wir es eher Folgenethik, nicht? Also, und wir sagen natürlich so jetzt triviale Philosophie heißt das Gegenteil von gut ist gut gemeint in der Politik. Und das zeigt nochmal, auch dazu muss man Dinge durchdenken, dass man sie sagt, wohin führt es das? Und wir sagen dann oft vom Ende her denken. Nicht, wohin führt, das ist ganz entscheidend wichtig, dass man das macht.
Das ist eben komplexer. Es ist schwieriger. Ja? Wenn man nur eine einfache Kausalität herstellt, dann kann man auch einfache Antworten finden.
Ja, und das heißt, man braucht Überschriften in der Politik, aber auch Texte darunter. Nicht? Umgekehrt, Texte ohne Überschriften bringen auch nichts. Nicht? Und jetzt zu sagen, testen, testen, testen. Nicht ohne zu sagen, wie organisiert man das? Wie viel ist da? Wer macht das? Wie ist die Logistik? Macht es einen Sinn? Was hat das für Kollateralfolgen? Nicht? Zumal, wenn man bei niedrigen Inzidenzen mit den Tests, die wir da zur Verfügung haben, testet, dann kommen Falschpositive, nennt man das. Das heißt, der Test ist eben nicht so genau. Ein kleiner Prozentsatz wird dann als positiv getestet, obwohl du es gar nicht bist. Dazu braucht man einen PCR-Test. Wenn die Inzidenz aber sehr niedrig ist, dann nehmen die Falschpositiven zu. Jetzt überlegen Sie mal, jetzt machen Sie einen Schnelltest in der Schule. Einer wird getestet, ist positiv. Derweil ist er gar nicht. Jetzt werden alle aufgeregt, Quarantäne, nachher kommt es nicht. Das heißt, da muss man aufpassen. Ich will es nur als Beispiel nehmen von diesem Durchdenken, nicht? Und nicht nur eine Überschrift reinschmeißen, testen, 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 sondern was ist der Unterbau? Was muss ich dabei bedenken? Funktioniert es? Ist es rechtzeitig da? Geht es so schnell, nicht? Wir haben das gemerkt beim Impfen, was das für Enttäuschung produziert, wenn man zu große Erwartungen weckt, weil die Frage ist es auch in genügender Form da? Haben wir die Infrastruktur und so weiter? Und wenn das nicht klappt, gibt's riesige Enttäuschung und Frust. Und ein Frust aus der Pandemie kommt durch den Mangel an Impfstoff. Können wir jetzt wirklich nichts dafür? Aber wir waren vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig, dass in der frühen Phase zu leicht als jetzt den Ausweg aus der Pandemie hinzustellen, habe ich auch gemacht, muss ich mir an die Brust klopfen. Und in Wirklichkeit dauert es jetzt erheblich länger und die Leute müssen noch ein Stück länger aushalten. Nicht? Und darum zeigt das dieses Durchdenken, wir durchdenken die Staatsgeschäfte vor dem Handeln, wie uns der Perikles so schön gesagt hat. Unabdingbar, wenn man eine Regierung führt, sowieso. Das ist die Aufgabe des Regierungschefs, das zu machen.
Ja, die Kunst besteht natürlich darin, gleichzeitig zu bedenken und umfassend das abzuwägen und auf der anderen Seite auch in schwierigen Lagen Zuversicht zu vermitteln. Also das spürt man ja immer wieder, wenn man Leute hört, die wollen gerne, dass die Spitzenpolitik auch ein bisschen wegleitend ist im Sinne von Zuversicht geben, Hoffnung, Optimismus.
Ja, deswegen braucht man immer Mut und Besonnenheit zugleich. Auch das sind übrigens wieder Philosophie, stammt von Plato, die großen Tugenden wie Besonnenheit und Mut. So, wenn ich Mut habe, aber nicht besonnen bin, dann führt es einfach leicht zu großen Kollateralschäden. Wenn ich besonnen bin, aber keinen Mut habe, dann bin ich zögerlich. Ja? Nicht? Und deswegen ist das beides eben zu machen so wichtig, mutig zu sein, aber zugleich besonnen, damit keine Kollateralschäden stehen und man aber nicht zu zögerlich und zu zauderhaft wirkt, nicht? Das ist wichtig. Und das ist nochmal ein Beispiel, um auf den Seitenhieb von der Frau Eismann zurückzukommen. Auch das sind sehr, sehr alte philosophische Traditionen, nicht? Die wir alle in uns aufgenommen haben. Diese Lehre von der richtigen Mitte stammt nun mal vom Aristoteles und schadet nichts, wenn man sich damit beschäftigt hat.
Wohl wahr. Wir haben jetzt 6 Folgen hinter uns. Wir haben eine ganze Palette an Themen beackert. Sie können sich sehr leicht machen, jetzt nach einer Boom-Periode. Was reizt Sie? Was reizt Sie, nochmal richtig anzugreifen? Wo ist der letzte Kern der Motivation?
Ich habe ja lange geruht, ob ich das nochmal machen soll in meinem Alter, nochmal eine dritte Legislaturperiode. Und ist schon der Klimawandel, nicht? Weil ich merke jetzt auch mit den jungen Leuten, die da sehr ungeduldig sind.
Meinen Sie die Fridays?
Ja, sehr ungeduldig sind und uns auch mit Kritik überziehen. Es ist sehr wichtig, genau da die richtige Mitte zu finden, damit es ein Erfolgsprojekt wird, nicht? Also eine revolutionäre Aufwallung oder eine rebellische wie von den Fridays for Future, die kann auch versanden oder scheitern, nicht? Es wäre schade, wenn jetzt dieser legitime Protest nicht in Wirksamkeit übersetzt wird. Es war mir nochmal ein sehr, sehr großes Motiv, das zu machen und meine Erfahrung da einzubringen. Also ich denke, ohne dieses wichtige Thema hätte ich das, glaube ich, nicht mehr gemacht. Also das ist, glaube ich, schon das Hauptmotiv gewesen, nicht? Und es ist einfach unser Kern, ja, diese ganze Umweltpolitik ist einfach unser Markenkern. Und man merkt es bei anderen Parteien. Ich merke es jetzt auch vorgestern bei der Debatte mit Kollegen, nicht etwa von der FDP, wo man merkt, die reden von Wasserstoffstrategie, nicht weil sie wirklich die Wasserstoffstrategie durchdrungen haben, sondern weil sie den Verbrenner retten wollen. Das ist Motiv. Das Motiv ist nicht kein gutes. Der Verbrenner bei PKWs hat wahrscheinlich keine Zukunft. Wir machen das technologieoffen. Aber ich denke, der Verbrenner mit Refuels oder Wasserstoff, das ist eher was für Transportfahrzeuge. Sowieso natürlich für Flugzeuge. Deswegen machen wir das zum Beispiel auch am Stuttgarter Flughafen. Ja, ein Pilotprojekt zu Refuels. Ja, und machen das mit dem Wasserstoff. Ja, aber das Motiv ist jetzt nicht das Richtige. Das habe ich vorgestern nochmal beim Teurer richtig gemerkt. Also das ist ganz wichtig. Und was mich nochmal fasziniert, sind diese Innovationen. Ja, also wie halte ich das Land mit Innovation stark? Und das ist das, was mich immer mehr fasziniert hat, jetzt in den 10 Jahren, und zu erkennen, darauf kommt es an. Und nicht nur das, was wir haben und kennen, auszurechnen, zu extrapolieren und dann Budget zu machen. Das meine ich, als die Fridays for Future sagen, das dürfte noch. Die Rechnung ist zwar richtig, aber wie komme ich da hin? Und ich glaube, wir kommen nur hin mit genialen Ideen, aus denen dann Innovationen werden, also marktfähige Produkte, das zu befördern.
Sie haben mal gesagt, das ist das Jahrzehnt der Entscheidungen, das jetzt anbricht. Wie setzen Sie das auf? Was ist denn von der Politik gefragt? Neue Prozesse, neue Strukturen, neues Denken?
Sagen wir so, die großen Entscheidungen im Sinne politischer Vorgaben treffen wir nicht. Macht die Europäische Union und der Bund. Nicht so bei Flottengrenzwerte, ja, für die Fahrzeuge macht die Europäische Union, nicht wir. Auf Landesebene hat man vor allem die Möglichkeit, durch die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft Innovation zu erzeugen, nicht? Zum Beispiel Start-ups, also Geschäftsmodelle, das befördern, nicht? Ab und zu kann man auch an den großen Politik mitwirken, wie zum Beispiel bei der CO2-Bepreisung, nicht? Und das ist unser eigentliches Feld. Wir sind für Wissenschaft zuständig, im Kern mit unseren Universitäten. Wir haben 4 Exzellenzuniversitäten, nicht? Also das haben wir auch 10 Jahre eine, glaube ich, hervorragende Politik gemacht. Wir haben mit dem Cyber Valley den europäischen Hotspot bei künstlicher Intelligenz. Das sind so Bausteine einer Innovationspolitik. So, die müssen wir grün machen und nochmal grün machen. Und ich sehe, dass die Unternehmen da mitziehen und die Wissenschaft. Ja, dann haben wir eine Chance, dieses Tempo hinzubekommen, das wir mit den herkömmlichen Instrumenten allein nicht schaffen werden. Da bin ich nämlich nicht optimistisch.
Aber da wirkt ja der Staat manchmal wie mit der Pickelhaube, wenn man solche Plattformökonomien sieht.
Nicht, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, nichts bauen, ist ja ganz wichtig, weil das herkömmliche Bauen extrem viel Energie verbraucht, nicht? Dadurch viel Emissionen erzeugt, nicht? Allein die Zementindustrie 8%. So, jetzt haben wir die Möglichkeit mit dem Aufstocken, und die Darmstadt sagt zwischen 2,2 und 2,7 Millionen Wohnungen zu bauen, vor allem in Holzbauweise. So, da musst du halt mal die Bauordnung entrümpeln und so machen, dass es auch klappt. Und nicht, dass es behindert wird. Das sind ganz wichtige Dinge. Habe ich jetzt eine Innovation? Wir machen eine Holzbauinitiative. Habe gerade vor wenigen Tagen einen gemacht, der sich darauf spezialisiert hat, mit Holzbauweise auf solche Aufstockungen. Der hat Aufträge, aber immer noch Hemmnisse, zum Beispiel beim Brandschutz, die er für übertrieben hält. Kann ich jetzt nicht beurteilen, geht ihm aber nach. Solche Innovationen voranzutreiben, das ist einfach wichtig. Piloten zu schaffen, Leuchttürme, nicht dass man sieht, das geht, das funktioniert, das ist preiswert. Nicht sowas kann man im Land viel mehr machen wie im Bund. Kann man überhaupt eigentlich nur in der Landespolitik machen. Das ist ihr großer Charme, überall zu schauen, von einer intelligenten Ampel über das Aufstocken von Häusern bis zu senkrecht stehenden Photovoltaikanlagen. Das bringt den Klimaschutz einfach voran. Und da haben wir eine riesige Aufgabe, deswegen Verbünde bei den Universitäten zu machen, damit wir da potenter werden gegenüber den großen Playern in anderen Regionen wie dem Silicon Valley oder Shenzhen in China.
Wahnsinnsaufriss. Also ich will nicht sagen, Bescheidenheit klingt anders, aber es muss ja auch sein.
Ja, wir sollen ja über uns hinauswachsen, heißt ja unser Wahlslogan.
Ja.
Und das stimmt.
Auf Plakaten steht aber auch Augenzwinkern, Sie kennen mich.
Ja. Ich hoffe, die Menschen kennen mich so gut, dass sie wissen, dass das auch meine Leidenschaft ist. Ja. Nicht nur zusammenzuhalten, auszugleichen, zu vermitteln. Das wissen schon viele, dass ich das auch als sehr wichtig erachte, sondern auch dieses Aufbrechen in Neues. Ja.
Also das hat man auf jeden Fall gespürt. Wir sitzen hier zwischen alten Holzkarren, zwischen Büschlebock und Deichelbohrer. Und trotzdem sind wir mitten im Silicon Valley. Also wir haben das Band gut gespannt aus dem Hohenzollerischen heraus. Ich denke, wir sind am Ende. Vielen Dank, Herr Kretschmann. Vielen Dank. Das war die 7. und mutmaßlich letzte Folge des Podcasts Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Wir danken für Ihre Begleitung und sagen auf Wiedersehen.